Ihr dürft euch wieder setzen. Der Livestream kann gestartet werden. Und wir wollen uns heute mit dem 10. Kapitel von Richter beschäftigen. Und zwar die Verse 1 bis 16. Und nach Abimelech stand Tola auf, ein Sohn Puas, des Sohnes Dodos, ein Mann von Ischaschar, um Israel zu retten. Und er wohnte in Schamir, auf dem Bergland Ephraim. Und er richtete Israel 23 Jahre lang. Danach starb er und wurde im Schamir begraben. Nach ihm stand Jair, ein Gileader, auf und richtete Israel 22 Jahre lang. Er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eselfühlen ritten. Und sie besaßen 30 Städte, die heißen Dörfer Jairs, bis zu diesem Tag und liegen im Land Gilead. Und Jair starb und wurde in Karmon begraben. Aber die Kinder Israels taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war, und dienten den Baalen und Astaren und den Göttern der Aramäer und den Göttern der Zidonier und die Göttern der Moabiter und den Göttern der Amoriter und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da erbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und der Ammoniter. Und diese zerschlugen und unterdrückten die Kinder Israels in jenem Jahr und danach 18 Jahre lang. Alle Kinder Israels jenseits des Jordan im Land der Amoriter und Gilead. Dazu zogen die Amoriter über den Jordan und kämpften auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim, sodass Israel sehr in Bedrängnis kam. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und sprachen: Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israels: Hab ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, von den Ammonitern und von den Philistern errettet? Und als die Zidonier und die Amalekiter und die Moabiter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet? Als ihr zu mir geschrien habt, dennoch habt ihr mich verlassen und andere Götter gedient. Darum will ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Aber die Kinder Israels sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt. Mache du mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns noch dieses Mal. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da wurde er unwillig über dieses Elend Israels. Das Wort unseres Herrn.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich bin Hauke, ich bin Teil der Gemeindeleitung und freue mich, dass ich jetzt hier mal am Mittwoch zu Besuch sein darf in dieser coolen Predigtreihe hier zum Thema Richter. Letztes Mal, ich habe ein bisschen reingehört, war es ja sehr, sehr blutig, Abimelech. Und heute geht es erstmal einfach ein bisschen besser los. Ich habe es mal so, diese Predigt überschrieben mit: Geht's dir gut oder besser, wie geht es deinem Herzen in guten Zeiten? Der Schlüssel zu Richter 10, wo könnte man sagen, wo liegt er? In 5. Mose 8, vielleicht etwas überraschend, denn im 5. Mose, was sozusagen frei übersetzt heißt, die sind die Worte, da ermahnt der alte Mose sein Volk, Gott gehorsam zu bleiben und erinnert sie an sein Gesetz. Sagt nochmal: Leute, denkt nochmal an alles, was ich euch gesagt habe. Er hat es ja selbst nicht geschafft, ins gelobte Land zu kommen, und erinnert sie jetzt nochmal, denkt dran. Und da sagte er: Beachtet alle Gebote, die ich euch heute verkünde, und richtet euch nach ihnen. Dann bleibt ihr am Leben und werdet zu einem großen Volk. Ihr nehmt das Land in Besitz, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang durch die Wüste führte. Er tat dies, damit ihr Demut lernt. Er wollte euch auf die Probe stellen, um zu erkennen, wie es in euren Herzen aussieht, ob ihr nach seinen Geboten lebt oder nicht. Und dann malt er das so ein bisschen aus, also wie wunderbar das im gelobten Land sein wird und so weiter. Und dann ab Vers 17 sagt er dann, wenn ihr im Land Kanaan zu Wohlstand kommt, dann denkt bloß nicht, das haben wir mit eigener Kraft geschafft. Durch unsere Hände Arbeit sind wir reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gegeben hat, all diesen Wohlstand zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat, und das tut er bis heute. Doch wenn ihr den Herrn, euren Gott, vergesst und anderen Göttern nachlauft, wenn ihr ihnen dient und sie anbetet, dann werdet ihr unweigerlich umkommen. Das versichere ich euch. Wenn ihr dem Herrn nicht gehorcht, dann werdet ihr genauso untergehen wie die Völker, die er vor euch vertreibt und untergehen lässt. Und ja, wir sehen hier, Gott erzieht sein Volk, er geht mit ihm seinen Weg und er lehrt sie Demut, er mahnt sie durch seinen Diener Mose jetzt, die Beziehung zu Gott, den Bund auch mit ihm zu halten, was sowohl den Herzensaspekt als auch den Beziehungsaspekt natürlich betrifft, aber auch seine Ordnung. Und so ist das, der Glaube ist nicht nur eine theoretische Sache, sondern es ist eine ganzheitliche Sache. Zu Gottes Liebe und seinem Segen gehören seine guten Ordnungen. Und der Kern der Sache ist tatsächlich unser Herz. Wie ist unser Herz tatsächlich auf Gott ausgerichtet? Und ja, da gehen wir mal in den Text rein jetzt, Richter 10, 1 bis 16, was wir gerade eben gehört haben. Und Abimelech, das waren ja wirklich Abgründe, ein Richter, der ja eigentlich so den Auftrag hatte, das Volk in die Herrlichkeit Gottes zu führen und ja, übel versagt hat sich dieses Amt sogar, wie wir ja letztes Mal auch gehört haben, gewaltsam angeeignet hat. Und die Richter hatten ja nicht nur juristische und politische Funktionen, sondern auch militärische und natürlich geistliche Funktionen und sollten, wie gesagt, das Volk in die Gegenwart Gottes führen. Und ja, wenn wir das jetzt gerade noch mal vielleicht auf uns wirken lassen. Ich lese es noch mal in der anderen Übersetzung kurz vor, diese ersten fünf Verse. Auf Abimelech folgte ein Mann namens Tola, der Israel von seinen Feinden befreite. Er war ein Sohn Puas und Enkel Dodos, kam aus dem Stamm Issachar und wohnte in Schamir im Bergland von Ephraim. 23 Jahre lang führte er Israel als Richter. Als er starb, begrub man ihn in Schamir. Auf Tola folgte Jair, ein Mann aus Gilead. Er führte Israel 22 Jahre als Richter. Jair hatte 30 Söhne, jeder von ihnen besaß seinen eigenen Esel. Ihnen gehörten 30 Dörfer im Gebiet von Gilead, die man bis heute Dörfer Jairs nennt. Als Jair starb, begrub man ihn in Karmon. Ja, und in diesem Zyklus von Sünde und Rückkehr zu Gott, im Buch Richter, das ist ja immer so ein Zyklus, habt ihr vielleicht auch schon mal so drüber gesprochen, immer so diese Abkehr und diese Rückkehr zu Gott, da könnte man jetzt diese ersten Verse eigentlich fast überlesen und sagen, okay, ja, alles klar, hier fünf Verse. Tola war 23 Jahre Richter, einige sagen mehr für die nördlicheren Stämme, andere gehen davon aus, dass er für ganz Israel Recht gesprochen hat und dann starb er und wurde begraben. Ja, ihr genauso, 22 Jahre Richter, dann starb er und wurde begraben. Und in diesem Ablauf, wir haben ja jetzt auch tatsächlich schon eine ganze Menge gehört von Action, von Bosheiten, abgrundtiefen Bosheiten, aber auch Heldentaten im Buch Richter, scheint das hier jetzt eine relativ stabile Lage gewesen zu sein. Eine relativ stabile Lage, was den Lobpreis angeht, des lebendigen Gottes für immerhin 45 Jahre. Es scheint so etwas wie Ruhe in Israel gegeben zu haben. Und Tola, was übrigens Wurm bedeutet, auch ganz interessant, wer nennt sein Kind Wurm? Ich weiß es nicht, aber das heißt wohl Wurm. Ja. Gehörte zu dem Stamm Issachar, wie wir das eben auch gerade gehört haben. Und er galt als treuer und weitsichtiger Stamm. möglicherweise ein Hinweis darauf, wie Tola vielleicht auch seine Amtsgeschäfte geführt haben könnte. Und sein Nachfolger Jeir, lesen wir, hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten, und sie besaßen 30 Städte. Und Esel sind die sozusagen die Ferraris der heutigen Zeit, wenn man so möchte. Das Ganze deutet auf einen gewissen Wohlstand hierhin, der als Segen Gottes auch gesehen wurde. Und wir könnten das jetzt vielleicht heute vorsetzen, wenn er jetzt heute leben würde, welche 30 Dinge er vielleicht heute besitzen würde, weiß ich nicht, keine Ahnung, was uns da einfallen würde. In den 90ern wären es vielleicht 30 Stereoanlagen gewesen, oder ich weiß es nicht. Aber also ein relativer Wohlstand, relativ stabile Situation. Und wir wollen da jetzt nicht zu viel reininterpretieren jetzt, aber vor dem Hintergrund von 5. Mose 8 mit dem Segen, mit dem Fluch, den Mose ausspricht, müssen wir schon davon ausgehen, dass es eine relativ gesegnete und ruhige Zeit war. Sonst wäre es uns hier auch anders berichtet worden, ein erneuter Abfall oder irgendwas in der Art. Es gibt auch tatsächlich die These, wo einige sagen, ja, das war eher so eine Zeit des gechillten Durchmanagens sozusagen, dass diese Richter, die auch als kleine Richter bezeichnet werden, wir lernen da jetzt nicht sehr viel über sie, dass die vielleicht keinen tragenden oder nachhaltigen Einfluss ausüben konnten, wie andere Leiter Israels. Aber das ist, wie gesagt, nur eine These. Ich denke, generell können wir das schon mal wertschätzen erstmal hier und sagen, es scheint nahezuliegen, dass sie wirklich einen treuen Dienst ausgeführt haben, so wie wir das ja auch irgendwann mal hören wollen von Gott, wie wir das lesen in Matthäus 25, recht so, du guter Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude des Herrn. Auch das ist ja etwas, was wir auch für unser Leben wollen, dass wir sagen, okay, am Ende wollen wir eigentlich treu unseren Dienst gemacht haben. Vielleicht auch ohne großes Aufhebens, ja? Vielleicht sind es nur 5 Zeilen, die irgendwo stehen, aber der Herr ist zufrieden. Ja, und das wollen wir wirklich mal hier so wertschätzen einfach, die so ihren treuen Dienst getan haben in einer Zeit der relativen Stabilität, einer Zeit des Wohlstands nach dieser schrecklichen Zeit mit Abimelech. Eigentlich müsste man sagen, alles relativ stabil, alles super. Aber nach dem Tod dieser beiden Richter lesen wir in Vers 6 über den Rückfall in heidnische Kulte. Die Ammoniter unterdrückten die Israeliten in der Landschaft Gilead. Wieder taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Sie verehrten die Götzen Baal und Astarte, dazu die Götter der Aramäer, der Sidonier, der Moabiter, der Ammoniter und der Philister. Den Herrn aber verließen sie und hörten auf, ihm zu dienen. Da wurde der Herr zornig auf die Israeliten und gab sie in die Gewalt der Philister und der Ammoniter. 18 Jahre lang bedrängten und unterdrückten die Ammoniter in jener Zeit alle israelitischen Stämme, die jenseits des Jordans in der Landschaft Gilead im ehemaligen Gebiet der Amoriter lebten. Die Ammoniter überschritten sogar den Jordan und griffen die Stämme Juda, Benjamin und Ephraim an. Die Israeliten waren in großer Bedrängnis. Und Ammoniter, das sozusagen können wir auch heute noch sehen in einem Nachbarland. Da gibt es ja die Stadt Amman und das ist die Hauptstadt von Jordanien, genau, richtig. Also das geht auch so ein bisschen darauf zurück, da können wir uns das schon so ein bisschen vorstellen, ja, sozusagen aus welcher Richtung das kam. Und die Israeliten hatten sich selbst nach einer relativ stabilen Zeit Probleme gemacht. Und das ist sehr bezeichnend. Es sind genau die Götter, die Israel besiegt hatte, von denen eigentlich aus eigener Erfahrung und historisch, also in der Überlieferung, klar sein musste, dass sie nicht gegen Jahwe sich wehren konnten. Aber das Problem war, dass die Israeliten ihr Herz einfach an andere Dinge gehängt hatten und diese Dinge dann auch in einem anderen Licht gesehen wurden. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja total verrückt. Aber es ist nicht ungewöhnlich, auch für uns nicht, Dinge anzubeten, die Gott uns gegeben hat, anstatt den Gott, der sie gegeben hat, tatsächlich. Und das sind ja so Sachen, die manchmal ganz, ganz leicht so ein bisschen passieren. Das könnte die Wohnung sein, die du jetzt gerade mieten darfst oder kaufen darfst, oder die berufliche Möglichkeit, deine bestandene Ausbildung, vielleicht dein Studium, vielleicht war es besonders schwer und du hast es jetzt geschafft. Auch sogar Familie könnte theoretisch zu einem Götzen werden, oder sogar auch Ehe tatsächlich, ja, oder der Ehepartner tatsächlich, ja. Also sogar da kann man sich gegenseitig, das denkt man erstmal, das ist ja erstmal ganz gut, wenn man sich gegenseitig so lieb hat und so. Ja, aber auch da soll natürlich der Herr, der Gott sein in einer Ehe. Unser Ehepartner wird uns nicht das geben können, was wir wirklich ganz, ganz tief drin brauchen. Und deswegen sollte Gott auch der Herr zum Beispiel einer Ehe sein. Also ganz, ganz viele Dinge, die uns auch als Christen so relativ leicht verrutschen können. Und das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mal eine schlechte Woche hattet, dass ihr tatsächlich irgendwie denkt, ne, irgendwie doch am PC ein bisschen länger gesessen, und dass man irgendwie denkt, so, naja, gut, ja, und irgendwie verschieben sich irgendwie ganz komisch die Standards, ist doch egal jetzt und so, und irgendwie verschieben sich die Standards. Ja, oder was es auch immer bei euch sein muss, womit ihr vielleicht auch kämpft. Und dann sind die Dinge auf einmal ein bisschen egal. Und ich bin eigentlich da drin, etwas ganz anderes eigentlich anzubeten. Oder manchmal, wenn Gott euch gesegnet hat, dann kommt vielleicht so ein kleiner Gedanke, der erstmal gar nicht so schlimm aussieht. Hey, eigentlich hast du es gut gemacht. Du hast auch ganz schön was geleistet. Du hast die Prüfung bestanden oder was es auch immer sein mag. Und wir vergessen eigentlich, dass Gott uns geholfen hat. Und das füttert eigentlich unseren Stolz. Also versteht mich nicht falsch, wir brauchen schon eine Eigeninitiative. Gott möchte die Dinge auch mit uns machen und möchte auch unseren Fuß sozusagen im Staub haben und dass wir auch aktiv werden, versteht mich da nicht falsch. Aber manchmal könnte sowas so sein, dass man sagt, ey, hier habe ich gut gemacht oder habe ich gut geschafft und irgendwie sowas. Und da können wir uns auch an 5. Mose 8 wieder zurückerinnern, dass es eben Gott ist, der diesen Segen geschenkt hat, und dass man sich daran erinnern soll. Und ja, dieser kleine Gedanke, der richtet dann unseren Fokus zum Beispiel auf ganz andere Dinge. Und das fängt ganz klein und leise an und hat manchmal dann doch große Auswirkungen. Und diesen Selbstfokus, den haben wir auch an vielen Stellen heute. Sogar, würde ich sagen, maximale Selbstanbetung. Wir sind da als Gesellschaft mittendrin. Ich bete zum Beispiel meine eigene Identität an oder denke mir selbst irgendeine Identität zum Beispiel aus und verehre sie dann zum Beispiel, anstatt den Gott anzubeten, der mir Identität schenken möchte, der zu uns sagt, wie wir uns auf Jesus berufen dürfen, du kannst ein Kind Gottes werden. Wie geschrieben steht in Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und da merkt man eben tatsächlich auch, wenn ich diese richtige Ausrichtung habe, dann bekomme ich auch eine Stabilität in meiner Identität. Dann werden alle Dinge wie richtig ausgerichtet und dann werde ich gesegnet. Ja, da muss ich mich gar nicht groß anstrengen. Ich muss einfach den anbeten, den ich anbeten sollte. Und er hat uns verheißen, dass er uns segnen möchte. Also nur mal als Beispiel, warum hake ich da so drauf rum? Weil es im Moment gerade ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema ist. Deswegen, Identität ist ein Geschenk von Gott. Selbstgemachte Dinge, wie zum Beispiel eine selbsterdachte Identität, die angebetet und fokussiert wird, sind Götzen. Und der Prophet Jeremia hat diesen Abfall des Volkes Israel von Gott zum späteren Zeitpunkt mal so richtig anschaulich im Namen des Herrn deutlich gemacht. Da hat er gesagt in Jeremia 2, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Und Wasser ist das Symbol für das Leben. Mit deiner selbstgebauten Zisterne, wo du versuchst, so ein bisschen Wasser zu sammeln, wirst du nicht viel Wasser bekommen oder dreckiges Wasser, und das Leben kann nicht wirklich gelingen. Wir brauchen sein lebendiges Wasser, damit das Leben gelingen kann. Und da vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, ein bisschen heftiges Beispiel vielleicht, aber vor ein paar Jahren, da gab es mal einen sehr schlimmen Flugzeugunfall über dem Bodensee. Da sind zwei Flugzeuge zusammengestoßen und es war neblig Und das Flugzeug, das eine Flugzeug hat Kontakt zur Leitstelle aufgenommen, hat gesagt, also es ist hier neblig und wir brauchen hier Hilfe, es kommt wahrscheinlich ein Flugzeug uns entgegen und so weiter. Und denen wurde dann der Auftrag gegeben, ein bisschen niedriger zu fliegen. Das Flugzeug, das entgegenflog, das hatte keinen Kontakt zu der Leitstelle und das automatische System von dem Flugzeug hat gesagt, ich gehe auch tiefer. Und dann war der Effekt tragischerweise, dass diese beiden Flugzeuge zusammengestoßen sind. Und das ist genau das, was wir eben haben. Wenn wir ganz viele Menschen haben, die unterschiedlichste Dinge anbeten, wenn wir 100 Götter haben, sozusagen, dann gibt es Krieg, sozusagen, dann stoßen wir aneinander, wenn der Herr und seine Gerechtigkeit nicht regieren. Und das ist eben das, was wir tatsächlich brauchen. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für das Thema Bildung zum Beispiel auch. Da hat Stephen Mueller, das ist also Stefan Müller eigentlich, ein Deutsch-Amerikaner, der war mal Präsident der Johns Hopkins University und der hat mal gesagt, we are raising highly skilled barbarians. Ja, weil er gesagt hat, okay, wir bilden die so top aus an dieser Universität, aber das judeo-christliche Erbe ist kein Fokuspunkt mehr, wird einfach komplett ignoriert. Ja? Und dann sozusagen habe ich ganz, ganz viele Fähigkeiten, aber diese Fähigkeiten haben überhaupt gar keine Ausrichtung mehr. Und dann habe ich tatsächlich ja, Unfrieden im Land. Und das ist auch das, was wir heute tatsächlich auch bei uns im Land sehen und auch in der westlichen Welt natürlich viel durch diese toten Götzen, materiell oder ideell, stoßen wir sozusagen miteinander zusammen. Und dadurch haben wir auch Spaltungen in der Gesellschaft. Ja, und das hat geistliche Gründe. Das hat nicht in erster Linie irgendwelche politischen Gründe, es hat geistliche Gründe, weil Gottes Gerechtigkeit nicht regiert in unserer Gesellschaft. In unserem Text hier scheint es in Israel so etwas wie eine relativ unbeschwerte Zeit gegeben zu haben, bevor diese schlimme Zeit anbrach. Und die Frage ist auch für uns, wie ist unser Herz aufgestellt in den guten Zeiten? Vielleicht lebst du gerade eine ziemlich gute Zeit. Wenn ich wirklich nachhaltig Segen von Gott empfangen möchte, dann sollte ich in meiner Beziehung zu Gott, in meinem charakterlichen Zustand so sein, dass ich diesen Segen auch tragen kann, in meinem Umfeld, in meinem beruflichen Alltag, Gott immer im Fokus zu behalten. Und wir wissen ja auch manchmal, wie das bei uns so ist, ne? Und ich sollte das Herz nicht nur am richtigen Fleck haben, sondern am richtigen Herrn, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist vielleicht das, was hier dann immer so anschaulich rüberkommt. Man kann das immer kaum glauben, dass die Israeliten schon wieder irgendwie vom Herrn abgefallen sind und so weiter. Aber im Prinzip sind wir ja nicht anders. Unser Herz sozusagen ist auch immer am Wandern. Ich glaube, Calvin hat mal gesagt, es ist so eine Götzenfabrik im Prinzip, ja, dass wir immer irgendwie neu uns irgendwas suchen, was wir irgendwie anbeten müssen. Und diese Dinge, was wir auch anbeten, es ist ein Fußballverein, ja, oder also alles, was wir anbeten, hat eine Fahne sozusagen. Ja. Und deswegen, da kommen wir ganz schnell auf Dinge, die wir sozusagen vielleicht ein bisschen zu stark verehren. Und wenn wir aber in unserem Leben auch mal in schwierigere Zeiten kommen, das würde ich gerne auch noch ein bisschen einordnen, bringt es uns tendenziell eher zu Gott zurück, wenn wir mit ihm sozusagen im Reinen sind. Ja, es gibt ja auch Dinge, die uns einfach mal so passieren, die nicht so schön sind. Wenn unsere Beziehung gut ist, dann kann uns das mittel- bis langfristig auch stärken und ermutigen. Das ist dann eben nicht als Strafe Gottes zu sehen, sondern ist einfach Ausdruck der allgemeinen Gefallenheit der Welt, dass einfach Dinge manchmal passieren, dass Menschen sterben, ja, und so. Und wir sehen das auch in der Bibel, wo Jesus gefragt wird, dieses eine Beispiel von der Blindenheilung, wo Jesus gefragt wird, ist sozusagen, war das sein, hat er Schuld in seinem Leben? Nein, der Blinde wurde geheilt, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, um seine Macht zu zeigen, ja. Also schwierige Zeiten, die können uns auch helfen, einen besseren Fokus auf das zu bekommen, was wirklich wichtig ist. Und da hilft es aber natürlich, wenn wir von vornherein auch an Gott dranbleiben, auch wenn die Zeiten schwierig werden, auch vielleicht in Anführungsstrichen unverschuldet schwierig, dann dürfen wir wissen mit Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann gibt es kein Problem, dann ist es vielleicht sogar eine Chance. Wenn wir aber in einigen Bereichen oder im ganzen Leben ohne Gott unterwegs sind, dann können wir uns, ohne dass Gott uns aktiv irgendwie abstrafen muss, schon allein dadurch selbst bestrafen, dass wir damit einfach das Ziel verpassen und den größten Segen verpassen, auch wenn es uns äußerlich vielleicht gut gehen mag. Wenn der Pool gefüllt ist, wenn der Rasen gemäht ist und so weiter. Aber ich habe mir irgendwie selber so eine Zisterne gebaut. Und das ist so, es gibt sozusagen so einen Automatismus. Also es ist gar nicht unbedingt so ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass man sagen muss, dass da immer jetzt der Riesenhammer kommen muss, sondern dass alleine schon die Tatsache, dass du abweichst, dich in eine Position bringt, wo du dieses Wasser vom Herrn sozusagen nicht mehr richtig auffangen kannst, das lebendige Wasser. Deswegen sollten wir uns da in diese Position wieder neu begeben. In dem Fall von Israel war aber auf jeden Fall klar, das ist jetzt eine Antwort von Gott. Gott hatte das zugelassen und die Israeliten erkannten das auch als eine solche Antwort. Und da fragen wir uns ja vielleicht manchmal auch, wie konnte es mit irgendeinem Beispiel, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wenn wir aber genau schauen, dann gab es vorher immer schon Entwicklungen, die in diese Richtung gezeigt haben. Es gab Literatur dazu, es gab Bewegungen und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen wie bei so einem Jenga-Turm, wo man so ein paar Steine rausschiebt und auf einmal ist man ganz überrascht und der ganze Turm fällt um. Und so ist es da auch, dass dann ganz schnell man irgendwie merkt, hey, es funktioniert nicht mehr. Und das ist bei der Regenbogenfahne genauso. Ja? Es gab die 60er Jahre, es gab die Publikation Sexualpädagogik der Vielfalt und so weiter. Es gibt den ganzen ideologischen Unterbau und das ist nicht alles erst sozusagen gestern passiert. Man hat eben noch gedacht, es geht ohne Gott, läuft doch und dann wumms, fällt alles zusammen. Und das haben wir ja auch gerade in unserer Geschichte, auch in Deutschland, ja auch erlebt, ein zivilisiertes Land, das dann in so eine barbarische Zeit hineinfällt. Ja? Wie konnte denn sowas passieren? Ja? Das Land von Goethe und Schiller. Ja? Aber es gab Zeiten davor, die von Gottlosigkeit, von Abfall vom Gott geprägt waren. Ja? Und das war eine Atmosphäre, in der nicht ganz Deutschland den lebendigen Herrn angebetet hat, um es mal milde zu formulieren. Und das ist natürlich eine Basis, das schafft einen Rahmen für schwierige Entwicklung. Wie reagierten die Israeliten? Verse 10 bis 14. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe und bekannten, wir haben gegen dich gesündigt. Wir haben dich, unseren Gott, verlassen und die Baalsgötzen verehrt. Der Herr erwiderte, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch gegen die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter und die Maoniter beigestanden. Sie alle unterdrückten euch und als ihr zu mir um Hilfe rieft, befreite ich euch aus ihrer Gewalt. Aber ihr habt mich verlassen und euch anderen Göttern zugewandt. Deshalb werde ich euch nicht noch einmal befreien. Geht und schreit um Hilfe zu den Göttern, die ihr euch ausgesucht habt. Sollen sie euch doch aus der Bedrängnis befreien, in die ihr geraten seid. Ja, Gott erinnert sie daran, wie Gott sie befreit hat. Denkt doch nochmal nach, die historischen Fakten. Und jetzt sagt er, ich werde euch nicht mehr befreien. Das ist wie so eine göttliche Liebesbeziehung, die eindeutig enttäuscht wurde, und zwar einseitig enttäuscht wurde. Einseitig, nur von menschlicher Seite, nicht von Gott. Gott möchte immer, Gott ist gut. Die Menschen wollten mal wieder nicht. Und das ist der traurige Tiefpunkt, wenn Gott sie dem übergibt, wonach sie gefragt haben. Wenn die Leute sagen, ich möchte das tun, was ich möchte, ich mache mein eigenes Ding. Und Gott sagt, ja, mach. Ja? Also wir haben eine ähnliche Stelle auch in Römer 1, wo Menschen sich selbst übergeben werden. Und ihr, wenn ihr Eltern seid, stellt euch das mal vor, wenn ihr euren Kindern sagt, ja, mach das, nimm Drogen, mach das, was dir schadet, hau rein. Das ist wahnsinnig schmerzhaft, oder? Denn das Problem ist, diese Götter, diese Scheinlösung, die können euch ja nicht weiterhelfen. Das Herz ist an der falschen Stelle. Und ich muss jetzt zusehen, wie es schlimmer wird. Und mein Herz hofft, dass du dich mir wieder zuwendest. Ja, und wie reagieren die Israeliten als Konsequenz jetzt, als sie merkten, oh, das ist ganz schön dumm gelaufen. Die Israeliten antworteten dem Herrn, wir haben gesündigt. Mach mit uns, was du für richtig hältst, aber bitte rette uns jetzt aus dieser Not. Sie beseitigten die Bilder der fremden Götter und wandten sich wieder dem Herrn zu. Da beschloss er, ihrem Elend ein Ende zu machen. Wir haben gesündigt. Haben wir in dieser Klarheit bisher so noch nicht im Richterbuch gesehen? Sündenerkenntnis? Sie schmeißen ihre alten Götter weg und ja, geben ihrem Leben eine andere Richtung, eine 180-Grad-Wende. Und auch das dürfen wir lernen heute. Sünde, ich habe ja eben gerade auch gesagt, ist sowas wie eine Zielverfehlung, auch als das zu benennen, was es ist und nicht darüber hinweggehen. Und es gibt heute so viele Ansätze, auch psychologischer Natur oder pädagogischer Natur, die sagen, ja, passt schon, peace, ne, so. Das Problem ist, dass sozusagen eine ungerechte Struktur dann tatsächlich eigentlich übersehen oder übergangen werden. Und hier gibt es wirklich ein ehrliches Bekenntnis dazu. Wir haben gesündigt und wir wollen uns ändern. Wir wollen unser Herz ändern. Wir wollen nicht nur unsere äußeres Verhalten ändern und das so ein bisschen ignorieren und so weiter. Wir wollen unser Herz ändern. Ja, und an diesem Punkt hat Gott die Israeliten auch gebracht, über einen längeren Weg. Das ist ja manchmal auch so, dass man das nicht sofort dann einsieht. Das kennt ihr ja vielleicht aus dem Straßenverkehr. Ja, wenn da Leute irgendwie einen Fehler machen, ich weiß nicht, ob euch da Leute schon mal begegnet sind, die sofort sagen, oh sorry, war mein Fehler. Ja, also ich habe schon mal so Leute erlebt, die habe ich sehr bewundert, aber so generell sind wir ja nicht so geneigt, auch sogar kleinere Fehler unbedingt jetzt sofort sozusagen zuzugeben. Ist ja nicht so unbedingt unser Naturell. Ja, und es geht darum, das Herz neu zu kalibrieren und neu in Position zu bringen. Und wie reagiert Gott jetzt? Das lesen wir in Vers 16. Da beschloss er, ihrem Elend ein Ende zu machen. Heißt es relativ schlicht in der NGÜ. In der Lutherbibel, finde ich, kommt es besser raus. Da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. Hier sehen wir auch das Herz Gottes. Gott war bewegt von ihrem Leid, insbesondere angesichts ihrer Bereitschaft zur Umkehr. Und so ist das auch. Er will einen Weg schaffen für die Menschen, für uns alle, egal wo wir stehen, die sich selbst verschuldet verrannt haben. Vielleicht auch, obwohl wir das hätten besser wissen können, obwohl wir ja eigentlich schon lange Christ sind und so weiter. Er ist gerecht, aber er ist auch gnädig. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Oft fallen Christen da manchmal so ein bisschen auf der einen Seite vom Pferd oder auf der anderen, dass man sagt, Gott liebt alle Menschen und so weiter, aber er ist auch gerecht. Ja, er ist auch gerecht. Wir dürfen die Hoffnung haben, dass Gott auch tatsächlich Gerechtigkeit durchsetzen wird letzten Endes. Das ist auch die große Hoffnung, die wir haben dürfen beim Gericht tatsächlich, dass er nicht einfach über alles hinweggehen wird. Aber wir dürfen auch wissen, er ist gnädig. Und diese Gnade, die dürfen auch wir für uns immer neu wieder annehmen. Und ja, was wir hier sehen, das ist immer noch aktuell. Diese Geschichten, die wir im Buch Richter lesen, sind immer auch ein Abbild unseres menschlichen Herzens. Und da dürfen wir jetzt erstmal feststellen, Tola und Jair können wir als Vorbild für treuen Dienst mal ansehen, ohne großes Tamtam und Aufhebens. Da scheint es eine gute Herzenshaltung gegeben zu haben. Andererseits muss man sagen, wir sind ja keine besseren Menschen als die Israeliten damals. Auch wir Menschen haben unsere inneren Abgründe und insofern haben diese ganzen Geschichten auch in der negativen Hinsicht sozusagen auch mit uns zu tun. Wo ist dein Herz, wo ist mein Herz heute? Obwohl es dir vielleicht äußerlich relativ gut geht, wie den Israeliten unter Tola und Jair. Obwohl du vielleicht auch schon länger mit dem Herrn unterwegs bist. Und denken wir auch nochmal an den Propheten Jeremia mit seinem Bild von den rissigen Zisternen. Wenn wir Segen empfangen wollen, dann wollen wir in allen unseren Lebensbereichen, in allen unseren Lebensbereichen das lebendige Wasser empfangen und damit den vollen Segen des Herrn auch in allen Lebensbereichen. Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und das Herz, da geht es letztlich um eine Grundhaltung, die letztlich auf alles oder die alles auf ein gutes Ziel ausrichten möchte. Nicht nur drei Sachen von fünf, sondern alles. Und wenn dein Herz, wenn mein Herz vielleicht auch nur in einigen Bereichen des Lebens woanders ist als beim Herrn, dann brauchst du, dann brauche auch ich eine Rekalibrierung in diesen Bereichen. Denn was in unserem Herzen ist, das können wir hier so anschaulich sehen. Das sind ja nicht die, das sind auch wir, was wir hier sehen im Buch Richter. Das kann krasse Auswirkungen haben. Erst war es nur ein Apfel und dann hatten wir Weltkriege. Ja, fängt ganz klein an. Und auch der Segen, den Gott dir geschenkt hat, nutze ihn weise und halt deinen Fokus auf Gott. Und vielleicht können wir uns auch noch mal die Herausforderungen und vielleicht Konflikte in unserem Leben anschauen. Wo siehst du, wo sehe ich, dass diese vielleicht auch damit zu tun haben könnten, dass dein Fokus von Gott weggerutscht ist? Was ist dieses scheinbar kleine Ding, das weg muss, obwohl du dem Herrn dienst, das gar nicht erst riesengroß werden soll? Dieser kleine Tola und Jair-Moment, so nenne ich ihn mal, wo es uns scheinbar ganz gut geht, läuft, bald haben wir Urlaub, Flug ist gebucht und so weiter. Und wo wir uns aber so ganz unmerklich innerlich schon wieder von Gott abwenden. Ja? Das sind manchmal auch Zeiten der Unbeschwertheit, wo wir eine gewisse Wachsamkeit haben sollten. Die Sitzung am PC, das wirklich ganz nette Gespräch mit der Kollegin, das zurzeit ganz gut aussehende Bankkonto, was auch immer. Diese Dinge, wenn sie falsch sind oder wenn sie die falsche Priorität haben, stehen Gott ganz klar im Wege. Und das wollen wir klar erkennen und benennen und auch umkehren. Und das kann für jeden von uns was anderes bedeuten, ganz klar. Und wenn wir uns da ausrichten, dann können wir das gelobte Land einnehmen. Dann können wir Gottes Reich einnehmen hier in der Gemeinde und das kann mehr zur Entfaltung kommen. Und stattdessen, positiv gesprochen, können wir sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. All der Segen, den Gott über dich ausschütten möchte. Das ist das gelobte Land, das wir einnehmen sollen. Und dann wird es uns an nichts fehlen, wenn wir Gott an erste Stelle setzen. Und vielleicht ist es auch so, dass du schon länger für etwas betest, für ein Thema. Und da gibt es jetzt keine festen Ursachen, Wirkungszusammenhänge, aber vielleicht wartet Gott auch darauf, dass du zuerst, wie die Israeliten, an einen Punkt der Demut und der Abhängigkeit zu ihm kommst, wo du bereit bist, dein Herz verändern zu lassen. Und das ist gar nicht so einfach, denn wir leben ja in einer Kultur, die sagt, mach dein eigenes Ding, sei eigenständig und so weiter. Und Gott sucht demütige Herzen und diesen Punkt der Abhängigkeit, den mögen wir ja manchmal nicht so gerne. Ja, aber genau da, wo unser Herz weich ist, wo wir sagen, ich möchte da wirklich Veränderungen. Wenn du an diesem Punkt bist, dann wird Gott dein Herz sehen. Wir sehen hier in der Bibel, dass Gott die Herzen der Israeliten gesehen hat. Er hat das gesehen. Er hat auf die Herzen geschaut. Er hat nicht drauf geschaut, dass sie so äußerlich alles ordentlich gemacht haben. Er hat es gesehen. Und egal, ob er dein Gebet jetzt positiv beantwortet oder auch wann, wenn du im Gebet an Gott dranbleibst und bereit bist, dein Herz verändern zu lassen, wird es in jedem Fall ein Segen sein. Du wirst es in deinem Leben spüren. Alleine schon deshalb, weil du an Gott dran bist, weil du ihn anbetest, weil dein Leben die richtige Orientierung hat. Und dann wissen wir, haben wir gerade gehört, wird uns alles andere zufallen, was wir brauchen. Ja, und vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn du vielleicht online zuhörst oder jetzt hier bist und diesen Gott noch nicht kennst oder da ein bisschen distanzierter bist, Wir leben in einem Zeitalter der Gnade. Wir sehen in diesem Text, dass Gott ein gerechter Gott ist. Nicht jemand, der sagt, schwamm drüber. Aber auch ein gnädiger Gott. Er möchte uns davor bewahren, die Konsequenzen zu erleben, die es bedeuten würde, ganz ohne Gott zu leben. Das würde dann nicht gut ausgehen, und zwar in Ewigkeit, wie jetzt in dieser Geschichte temporär bei den Israeliten. Dann solltest du die selbstgebauten, rissigen Zisternen wegwerfen, um irgendwie Wasser für dein Leben zu bekommen und Wasser vom lebendigen Herrn empfangen. Wenn dein Leben gelingen soll, dann vertrau nicht mehr auf diese rissige Zisterne, sondern wirf dein Herz voll und ganz auf den Herrn. Denn wir sind alle Sünder. Keiner ist besser hier im Raum, oder wir sind auch nicht besser als die Israeliten. Römer 3,23 sagt, denn alle haben gesündigt und erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Die Konsequenz für unsere innere Ferne von Gott, beziehungsmäßig und handlungsmäßig, haben auch wir zu erwarten, auch wenn wir jetzt vielleicht denken, wir kommen ganz gut ohne Gott klar. Römer 6,23 sagt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Oder wie wir es vor kurzem auch am Sonntag gehört haben, Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat sich als Jesus Christus uns Menschen offenbart. Er starb für unsere Schuld, die eigentlich uns gegolten hätte, wie bei den Israeliten. Es war ihre Schuld. Am dritten Tage ist er auferstanden und siegte damit über Schuld und Tod. Damit machte er den Weg frei zu einer neuen Beziehung zu ihm, in der Gott der Mittelpunkt ist und die Freude deines Lebens. Deshalb, wenn du damit noch gar nichts am Hut hast, wäre das Wichtigste, erstmal zu erkennen, dass du ein Sünder bist, dass du dieses Ziel, Gott anzubeten und mit ihm in Gemeinschaft zu leben, nicht erreichst, dass du ein Sünder bist. Wir alle erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht, haben wir gehört. Nimm das Rettungsangebot von Jesus Christus an. Er, der ohne Schuld war, starb für dich. Und drittens, entscheide dich heute für Jesus. Mach Jesus zu deinem Herrn, Retter, Begleiter und Freund. Dann muss er nicht mehr dein Richter sein. Und diese scheinbar kleine Entscheidung heute, oder wenn du die jetzt vielleicht triffst, vielleicht sitzt du zu Hause und hörst gerade zu in deinem Herzen, wird über die Zeit und in Ewigkeit entscheidende Auswirkungen haben in deinem Leben. In guten und auch in nicht so schlechten Zeiten. Denken wir daran, dass waren jetzt schlimme Sachen, die passiert sind wegen kleiner Dinge, aber es kann auch andersrum laufen. Ich kann auch eine richtig gute Entscheidung treffen, die scheinbar klein ist, aber die maximal gute Auswirkungen in deinem Leben haben kann. Und deswegen möchte ich dich zum Abschluss nochmal fragen, wie geht es dir oder wie geht es deinem Herzen? Lass uns hier aus dem Buch Richter lernen und unser manchmal wankelmütiges Herz ganz stabil auf den Herrn ausrichten, in guten und in schlechten Zeiten. Und Gott gebe uns die Gnade und die Kraft dazu, dass wir da immer stabiler werden. Und wer Gebet sucht oder sein Leben vielleicht auch ganz neu Gott geben möchte, kann gerne auch noch hier zum Gebet kommen oder zum Gespräch, sehr gerne. Und ja, ich würde einfach noch kurz mit dem Gebet enden, tatsächlich. Vater, ich danke dir, dass du in unserem Leben bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns einen guten Weg führst. Ich danke dir, dass du uns zu dir ziehst, dass du unser Herz siehst. Und wir wollen dich anbeten, wir wollen erkennen, dass du Gott bist. Wir wollen erkennen, dass du die Quelle des lebendigen Lebens bist, Herr. Und wir wollen erkennen, dass ein Leben ohne dich nicht funktioniert. Bitte zeig uns einfach die Bereiche auf, in denen du möchtest, dass aufgeräumt wird. Und ja, bitte lass uns einfach das erkennen, dass wir bei dir an der richtigen Stelle sind und dass wir mit dir das Leben in Fülle haben, Herr. Amen.